Nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Und heute habe ich ein gutes Thema. Und ich denke, wir werden auch ermutigt und erbaut. Jesus und seine Welt. Jesus und die materielle Welt, die sichtbare Welt. Jesus und seine Umgebung. Jesus war ein Mensch, so wie du und ich. Und er war kein Asket. Manche Leute haben ein falsches Bild von Jesus. Und deshalb, sie denken, wenn du Jesus nachfolgst, musst du alles aufgeben, alles loslassen, darfst nichts mehr besitzen, musst du wie ein armer Bettler durch die Gegend laufen, verlumpt, und darfst keine schönen Kleider dir anziehen, darfst sie nicht schön machen, darfst keine Wohnung, kein Haus besitzen, darfst nicht mal ein Auto haben. Oder ein Esel wenigstens. So, ich will ein paar heilige Kühe schlachten hier. Jesus und seine natürliche Umwelt. Jesus war Gott. Er war der Sohn des lebendigen Gottes. Ihm gehörte ja alles. In der Bibel heißt es, was Gott sagt, meines Gold und Silber, stell mal vor, mir gehören sogar die Rindviecher dort auf den Barschon, auf den galiläischen Höhen, auf den Bergen. Mir gehört alles, sagt der Herr. Und Jesus, wie war Jesus wirklich? Wie hat Jesus gelebt? Wie ist er umgegangen mit den Gütern dieser Welt? Wir haben ja die ganze Zeit Jesus betrachtet. Jesus ist der Herr. Jesus und die Menschen, die Wunder Jesu, die Predigten kannst du im Internet nachhören. Und heute will ich Jesus und seine Welt betrachten. Die Welt ist schön. Die Welt ist nicht böse. Wir machen es nur böse. Durch den Ungehorsam, durch die Sünde, durch das ganze System, da wird die Welt böse. Wir singen ein schönes Lied von Eleonore von Reuss. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch hat mich ein heiß Verlangen gepackt nach der Herrlichkeit Gottes. Aber die Welt ist schön und groß. Die Natur ist wunderbar. Die Berge, das Meer, ja, sogar die Wüste. Ich habe noch nie, solange ich man in Deutschland lebt und so weiter, ist alles sehr grün. Aber wenn du mal in der Wüste bist, die Wüste hat auch so viele Schönheiten. Jesus und die Welt, das ist mein Thema. Die Welt bietet einem sehr viel. Die Welt wird durch unsere Sinne wahrgenommen. Wir genießen den Duft der Blumen. Wir genießen den Gesang der Vögel. Ja, die Welt ist schön. Wie hat Jesus die irdischen Güter gebraucht? Wie hat er sie genossen? Hat er sie überhaupt genossen? Manche Leute denken, Jesus hat das ganze Leben verneint, alles abgelehnt. Das ist nichts, nur noch Gott suchen, nur noch beten, nur noch in den Tempel gehen, nur noch die heiligen Schriften lesen. Zuerst einmal, ich will ein paar Wahrheiten sagen. Jesus hat sein eigenes Haus gehabt. Er wohnte in Kapernaum, obwohl er in Nazareth mal gewohnt hat, 18 Jahre. Die Nazarener wollten mit ihm nichts zu tun haben. Dann ist er umgezogen nach Kapernaum. Dort wohnt er schön am Wasser, hat sogar ein Boot gehabt. Ja, woher weiß ich das? Das steht alles in der Bibel. Wir müssen nur die Bibel lesen. Viele glauben, Jesus war arm, war obdachlos, war ein Wanderprediger, der nicht einmal Platz hatte, wo er sein Haupt hinlegt. Wir lesen ja in der Bibel, was von Jesus heißt, in Matthäus 8, 20 und Lukas 9, 58. Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht einmal Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Ja, aber er hat sich nirgendwo festgelegt. Aber er hat ein Zuhause gehabt, in Kapernaum wohnte. Das war die Adresse Jesu für 3 Jahre. Die Evangelien erzählen eine andere Geschichte. Und sie erzählen immer wieder, wo er zu Hause war. Und ständig fragen die Leute, Herr, wo wohnst du? Wo bist du daheim? Wo bist du zu Hause? Und das Thema Haus ist in den Evangelien gleich mit Familie gesetzt. Wo bist du? Und Jesus hat ein gutes Haus gehabt. Denn er hat sehr viele Leute beherbergt. Immer wieder seine 12 Jünger oder die 70 Jünger, wie er zeitlang hatte. Er war so ein Wanderprediger. Weißt du, früher im Altertum oder mein Urgroßvater war auch so ein Wanderprediger, der hat ein großes Zimmer gehabt. Das war sein Andachtzimmer, wo er im Winter da Andachten hielt. Und die Bauern, also diese Art, wie die Mennoniten es hatten, die hatten meistens ein großes Haus. Und die hatten immer zu Hause einen Andachtsraum. Und so hat Jesus auch einen Andachtsraum gehabt. Jesu Jünger müssen alles verlassen, um ihm nachzufolgen. Markus Kapitel 10, Vers 28, das lesen wir. Aber Jesus hat sein Haus gehabt und Petrus hat auch sein Haus gehabt. Seine Schwiegermutter, die wohnte auch in Kapernaum. Und Jesu Heimatstadt war zuerst mal Nazareth, das will ich nur rausstellen. Und Jesus hat uns gelehrt, du sollst an nichts hängen, das ist, was Jesus wollte. Aber haben darfst du? Wenn ich so Abraham anschaue, der war Multimillionär. Der hat sogar eine Armee gehabt von über 300 Soldaten. Er hat sogar 5 Könige befreit, als sie da damals Sodom belagerten und Lot und so weiter von Sodom gefangen genommen haben. Ja, wir lesen die Bibel, aber wir müssen zweigleisig die Bibel lesen. Einmal, was die Bibel sagt und was die Bibel wirklich meint. Und wir, die Menschen im Orient, die denken anders als wir Europäer. Die orientalischen Leute denken anders, die Beduinen denken anders. Um Jesu Jünger zu werden, muss man ja alles hassen und verlassen. Lukas Kapitel 14, 26. Wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Dein Herz darf an diese Dinge nicht hängen, aber du darfst sie haben. Du darfst sie haben. Jesus lehrt in seinen Gleichnissen, ja, einen gewissen Gehorsam. Markus Kapitel 7, Vers 10, Matthäus Kapitel 15, Vers 4. Ja, aber die Apostel waren immer wieder mal zu Hause. Sie waren nur mit Jesus in Einsätzen unterwegs. Wenn wir Lukas-Evangelium und Johannes-Evangelium lesen, die haben Einsätze gemacht. Jesus hat seine Jünger manchmal 2 und 2 ausgeschickt. Die sollten vorbereiten, wo er wieder hinkommen soll, wo er mal Gottesdienst halten will und so weiter. Und wir sehen auch in der Bibel, wenn wir so die Bibel aufmerksam lesen, Markus Kapitel 1, Vers 29, die Schwiegermutter des Petrus. Oder Jesus ist in Bethanien bei Martha, Maria und Lazarus. Jesus ist gerne zu Gast woanders gewesen, aber er hat sein Zuhause gehabt. Jesus war nicht obdachlos, Jesus war kein Penner, Jesus war kein Bettler. Wie manche darstellen, einen armen Mann in Mönchskutte, ja, der durch die Gegend pilgert. Wir wissen auch in Matthäus 20, die Mutter des Johannes und des Jakobus und so weiter werden in den Evangelien erwähnt und angesprochen. Die hatten ihre Familie. Jesus hatte seine Geschwister, Johannes Kapitel 7, Vers 5, die glaubten nicht an ihn. Und auch der Jakobus, der später nachher ein Bischof in Jerusalem war, ein Leiter der Gemeinde war, der ist später zum Glauben gekommen. Auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und sie waren öfters in Kapernaum. Wir lesen das in der Geschichte. Der Bruder Jakobus wird zu einem Führer in der Jerusalemer Gemeinde. Wir sagen Vetteleswirtschaft. Der hat praktisch die Stelle von Jesus übernommen, weil er Jesus am allerbesten kannte. 18 Jahre schon, mindestens 18 Jahre in Nazareth und dann, ja, auch in der Predigtzeit und so weiter, was er alles so mit Jesus erlebt hat. Wenn Jesus jemanden geheilt hat, Jesus schickt die Leute nach Hause, nicht komm und folge mir nach. Markus Kapitel 7, Vers 30. Und Jesus ist oft in Häusern, redet über Häuser. Markus Kapitel 3, Vers 27, ich lese nicht die ganzen Stellen, ich könnte auch jetzt vorlesen. Aber ich möchte, dass du selber zu Hause nachliest und nachschlägst. Er sendet die Jünger in die Häuser, nicht in die Gemeinde oder in die Synagoge oder im Tempel. Er sagt, geht nach Hause. Markus Kapitel 6, Vers 7, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und erzähl deinen Lieben, was passiert ist. Ja, Jesus wird in einem Haus gesalbt. Unterwegs im Haus von der Maria in Lazarus, wo der Lazarus und Martha wohnte. Und Jesus wurde 2-mal gesalbt, nur nebenbei. Nach dem Evangelium, Markus Kapitel 14, Vers 3, geschieht viel mehr in Häusern als im Tempel, in der Synagoge, an heiligen, gottgeweihten Plätzen. Dein Haus soll ein Tempel sein, eine Kathedrale, dein Zuhause. Markus Kapitel 2, Vers 1, da heißt es, nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war, also zu Hause war. Jesus war in Kapernaum zu Hause. Und von diesem Haus wird sogar das Dach abgedeckt. Markus Kapitel 2, Vers 4. Es war sein Haus. Als die Freunde diesen Gelähmten brachten, diese 4 Freunde, die haben das Dach abgedeckt. Ja, das war Jesu Haus. Das war kein fremdes Haus. Weil da so viele Leute drin waren, die konnten nicht rein ins Haus. Jesus trifft den Zöllner Levi, auch in Kapernaum, bei einem Spaziergang am Meer, Markus Kapitel 2, Vers 13, das kannst du alles nachlesen in der Bibel. Und und dann ladet er denn diesen Levi in sein Haus. Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Haus, also in Jesus' Haus. Da setzte er sich hin und dann redet er mit dem Zöllner. Und die Pharisäer rümpfen die Nase und sagen, ja, er redet mit den Zöllnern und Sündern am Tisch und so weiter. Und seine Jünger folgten ihm nach, auch in dieses Haus vom See, wo Jesus spazieren ging. Er war in seinem Haus. Das ist so wichtig. Nicht im Gotteshaus, sondern in seinem Haus. Ob es gemietet war oder sein eigenes Haus war, denn Jesus war kein Bettler. Er war ja aus der königlichen Linie. Der Josef war ja aus der Davids Linie, ein Heimkehrer von Babylon. Und er war bestimmt nicht arm. Er war gottesfürchtig. Der Lewe soll Jesus folgen. Also führt Jesus ihn geradeaus in sein Haus. Und dort kann er persönlich mit ihm reden, Seelsorge betreiben. Es war das Haus Jesu. Er konnte einladen, wen er wollte. Er konnte ausladen, wen er wollte. Und deshalb die Pharisäer rümpfen. Ja, der nimmt Sünde auf. Der nimmt die Zöllner auf. Das Haus Jesu muss ein größeres Haus gewesen sein, so wie dieser Raum vielleicht. Ja, in aller Liebe. Die Pharisäer beschweren sich nachher, dass Jesus mit Zöllnern isst und dass Jesus mit ihnen sich unterhält, mit den Zöllnern und mit fragwürdigen Personen. Jesus ist gekommen nach dem, was die Bibel sagt, zu suchen nicht die Gerechten, sondern zu rufen die Sünder und die Elenden, die Unterdrückten und sie einzuladen. Kommt her, ihr Mühseligen, ich will euch erquicken. Kommt her zu mir. Markus Kapitel 3, Vers 20. Nachdem er Jesus seine Jünger erwählte, kommt er wieder zurück nach der Berufung der Jünger in sein Haus. In Markus Kapitel 3, Vers 20, in sein Haus. Also Jesus war kein armer Bettler. Ja, er hatte alles. Er war Sohn Gottes. Und ich will nur einfach sagen, manche Christen möchten das Leben verpönen. Ein Christ darf nichts besitzen. Ein Christ muss bettelarm sein. Ein Christ muss auf alles verzichten. Und ich will hier Jesus und seine Welt mal darstellen. Jesus hatte ein Haus, nachdem er Nazareth verließ. In Matthäus Kapitel 4, Vers 13, da heißt es, und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum am Galiläischen Meer. Schön, am Galiläischen Meer, alles grün. In diesem Haus, da ist so viel geschehen. Und es versammeln sich eine große Menge bei ihm, dass er sogar in ein Boot steigen musste. Drüben auf der von der Küste hat er auf sein Boot genommen und stieg in sein Boot und setzte sich. Und dann vom Wasser aus sprach er mit den Menschen. Weil vom Wasser klingt es besser, kannst du besser sprechen. Die Leute gehen dir nicht auf die Pelle. Du siehst, wie Jesus war. Jesus muss sogar ein Boot gehabt haben. Er nahm sein Boot, heißt es. Er nahm nicht ein Boot von irgendeinem Fremden. Wir denken mal von Petrus, der war in dieser Fischergenossenschaft. Nein, er nahm sein Boot, heißt es in der Übersetzung hier. Matthäus 13, Vers 36. Da ließ er das Volk gehen und sie kamen heim und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deut uns das Gleichnis vom Acker, von diesem vielfältigen Acker. Sie kamen zu Jesus nach Hause, da wo sie waren, die Jünger in sein Haus und sie befragten Jesus, erzähl uns ein bisschen mehr, ein bisschen persönlich. Wenn Jesus kein Haus gehabt hätte, unter einem Baum irgendwo gewohnt hätte oder irgendwie in einer Höhle, dann hätte es nicht geheißen, er kam in sein Haus. Die Zöllner kamen einmal zu Jesus, also Geldeintreiber, die Tempelsteuer kassieren wollten und einsammeln wollten, die kamen zu Jesus, suchten Jesus, wo ist sein Haus? Vielleicht Grunderwerbsteuer oder was weiß ich, was sie wollten. Matthäus 17, Vers 24, kannst nachlesen. Und als sie nun nach Kapernaum kamen, traten sie zu Petrus, nicht zu Jesus, zu Petrus, die den Tempelgroschen einnehmen sollten und sprachen zu ihm, zahlt euer Meister nicht die Tempelsteuer? Und er sprach, ja. Und als er in das Haus kam, in dem Jesus zuvor sprach, da meinte Simon, Meister, was machen wir jetzt? Wir müssen Steuern bezahlen. Das Finanzamt ist da. Und da fragt Jesus, Simon, was meinst du? Von wem nehmen die Könige auf Erden Zoll und Steuern? Von ihren Kindern oder von Fremden? Und da sprach Petrus, von den Fremden. Und Jesus sprach zu ihnen, so sind die Kinder frei. Genau. Aber Jesus hat dem Petrus einen Tipp gegeben. Geh ans Meer, wirf deinen Haken aus und den Fisch, den du fängst, da wirst du ein Geldstück drin finden. Und Jesus sagt, und dann zu Petrus, bezahl für dich und für mich die Steuer. Wie viele ist Jesus obdachlos geboren in einem Stall? Warum? Es war kein Raum in der Herberge, es war eine Notsituation. Kaiser August hat ein Gebot ergehen lassen, so weiter. Jeder soll sich zählen lassen und die kamen alle und die kamen halt noch ein bisschen zu spät. Maria war schwanger, hochschwanger und das ging nicht so schnell. Für Jesus ist es wichtig, dass er uns was lehrt hier. Er hatte, als ob er nicht haben würde. und so weiter. Und er besaß diese Dinge, aber die besaßen ihn nicht. Wir dürfen also Dinge besitzen, aber die dürfen uns nicht beherrschen und uns nicht kontrollieren. Jesus lädt die Jünger hier im Kleinen ein, dort unterrichtet er in seinem Haus. Und es wird immer wieder von, Jesus wird auch von reichen Leuten eingeladen, er wird gerne eingeladen von Simon, vom Pharisäer, von Zachäus und so weiter. Manche Leute haben erzählt und die Pharisäer haben dann damals auch noch gesprochen, guck mal, der frisst sich durch. Jesus ist ein Säufer und Fresser. Wir kennen ja diese Geschichten. Manche verstehen Jesus nicht. Die denken nur, er kommt als armer Gast, der einfach von der Gnade der Leute lebt. Nein, Jesus ist gerne gekommen. Aber viele Leute haben Jesus nur als Gast behandelt. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast, verstehst du? Jesus will mehr sein als nur ein Gast. Er will der Hausfreund sein. Er will hier ein- und ausgehen, sich bei uns zu Hause fühlen. Aber er hat sein Haus gehabt. Jesu Geschichte beginnt im Himmel. Das ist sein Vaterhaus. Und er sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, ich gehe hin und bereite eine Wohnung. Er war ja Zimmermann. Ein Freiberufler. Sobald er auf Erden war und ist und so weiter, hat er einen Ort gehabt, wo er wohnen kann. Auch wenn es heißt, Füchse haben Gruben und Vögel haben Nester. Für Jesus war kein Platz. Siehst du, der musste im Stall zur Welt kommen. In Johannes Kapitel 1, Vers 35 und folgende Verse, da heißt es, nach der Taufe Jesu und am nächsten Tag stand Johannes abermals da auf und sagte zu Jesus, siehe, das ist das Lamm Gottes, und zwei seiner Jünger, Johannes Jünger, hörten das und sie folgten Jesus heimlich nach. Wo geht er hin? Sie folgten Jesus nach und dann fragte Jesus, ja, wen sucht ihr? Er hat gemerkt, die zwei gehen mir nach. Die wollten herausfinden, wo bist du zur Herberge? Wo wohnst du, Herr Jesus? Und Jesus wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen, Rabbi, das heißt übersetzt Meister. Wo wirst du bleiben? Meister, wo wirst du bleiben? Und er sprach zu ihnen, kommt und seht. Und sie kamen und sahen und sie blieben diesen Tag bei ihm. Und es war um die 10. Stunde, es war sehr spät. Und wir lesen Johannes 1, Vers 43, Jesus geht nach Galiläa. Und von dort, von Galiläa, plant er ständig seine Missionseinsätze, so wie ich. Ich wohnte in Berlin oder in Stuttgart oder in Heilbronn und von dort aus habe ich meine Straßeneinsätze, Missionseinsätze geplant. Manchmal war ich 17 Wochen unterwegs, Zeltevangelisation. Und so kann ich mir Jesus sehr gut vorstellen. Er war unterwegs, hat gepredigt. Mal dort in Kana, mal Jerusalem, mal Bethanien, hin und her. Und Jesus sagt, ihr redet mit den Städten Judäas nicht fertig, bis dass ich wiederkomme. Viele Fromme haben Jesus nur so im Bild, obdachlos, barfuß, in Sandalen. Und es gibt viele Beweise aus dem Leben Jesu, dass sein Dienst stationär war, dass er einen Platz hatte, wo er, von wo aus er lehrte und diente, wo die Menschen zu ihm hinkamen, so wie wir, Gemeindezentrum. Und so ein Platz, wo man hingeht. Und Kinder Gottes brauchen so einen Platz. Da muss nicht Kirche mit dem Dach, spitzen Dach sein. Nein, das reicht ein Haus offen für den Herrn Jesus Christus. Jesus lebte ganz normal in dieser Welt. Und ich will das hier ganz bewusst betonen, Jesus und seine Welt. Wir Christen müssen anfangen, auch ganz normal zu leben. Nicht, ich verneine alles, ich brauche nicht alles, der Herr sorgt für mich. Ja, dann bist du obdachlos am Schluss. Und ich rate den jungen Leuten immer wieder, Leute, wenn es irgendwie möglich ist, wenn die Zinsen so gut sind, kauft euch eine Eigentumswohnung oder ein Häuschen irgendwo auf dem Land, dass ihr ein bisschen im Grünen wohnt. Nachher, wenn ihr alt seid, könnt ihr kein Haus mehr kaufen oder bezahlen. Aber jetzt könnt ihr noch. Ja, aber dann kommen Leute zu mir und sagen, Bruder Matthäus, du bist materialistisch. Ja, aber dann nachher, ich muss nachher beten, lieber Gott, hilf, dass die Wohnung behalten, hilf, dass wir die Miete noch bezahlen können. Die Miete steigt ständig. Nein, wir sollen klug sein und ohne falsch. Wir sollten die Zeit gebrauchen, wenn wir noch können, wir sollten irgendetwas tun für unser Wohl, unser irdisches Wohl. Ja, der Herr kommt bald. Das habe ich vor 1970 geglaubt, dass er bald kommt. Das ist heute noch nicht gekommen. Und sind schon 50 Jahre bald her. Verstehst du? Und er wird nicht so schnell kommen. Wir sollen so leben, wie Martin Luther einmal gesagt hat, als wenn er ja, jeden Augenblick kommen könnte. Jetzt pflanze ich einen Apfelbaum. jetzt mache ich das und so weiter. Wer weiß, wenn er nicht kommt, was ist dann? Jesus lebte ganz normal. Er hat die Dinge dieser Welt unbefangen gebraucht. Nicht, das Geld ist schmutzig. So viele Leute sagen, das Geld ist schmutzig. Je nachdem, wer das gebraucht. Wenn die Sünder gebrauchen, wenn es Verbrecher gebrauchen, ist das Geld schmutzig. Aber wenn die Kinder Gottes das Geld gebrauchen, den Zehnten bezahlen, ist das Geld geheiligt. Wenn ich Jesu Kleider anschaue, seinen Rock, seine Kleider, die waren wertvoll. Er hat einen Zweireiher getragen. Die Kriegsknechte warfen los über seine Unterwäsche. Aber dann, als sie zu seinem Gewand kamen, und das Kleid war was Wertvolles, da sogar die blutflüssige Frau berührt und geheilt wurde, so herrlich, so mächtig, so stark war das Kleid. Und Jesus trug gute Kleider. Er lief nicht in Lumpen wie ein Bettler oder in Münzkutte oder wie Johannes der Täufer in Kamelhaarmantel. Er war super gut angezogen. In Johannes 19, Vers 23, da lese ich, die Soldaten aber, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil dazu und dazu den Rock. Der aber war ungenäht, also aus einem Stück, von oben an bis unten durchgewebt. Da sprachen sie untereinander, lasst uns nicht zerteilen, sondern lasst uns loswerfen, wem das gehört. Du siehst, seine Kleider waren so wertvoll, dass man sogar loswerfen musste. Und sie haben über sein Gewand das losgeworfen. Das wurde sogar prophezeit in der Bibel, im Alten Testament. Propheten haben darüber geweissagt. Oder Jesus und seine Welt. Auch die Salbe, die seine Füße 6 Tage vor seinem Tod gesalbt wurden, waren sehr wertvoll. Da sogar Judas die Nase rümpft und sagt, Meister, wir hätten diese Salbe verkaufen sollen. Aber diese Maria, der Jesus gesalbt. Matthäus 26, Vers 8, Judas regt sich auf für diese Verschwendung. Du siehst, Jesus, bitte halt dich fest, erschreck nicht, was ich sage. Jesus schwelgte im Luxus. Hörst du mir? Ja, Christen dürfen sich nicht schminken. Christen dürfen sich nicht ausputzen. Christen dürfen das nicht, Christen dürfen das nicht, Christen dürfen nicht das nicht. Weil Jesus ist ganz anders und ich will dich zurückholen zum Ursprung der Dinge. Jesus war unbefangen. Was die Welt an Genuss, an Lebensfreude bietet. Ja, er hat Gastmähler besucht, hat an Festessen, Banketts teilgenommen, an Hochzeiten. Das erste Wunder passiert in Kana bei einer Hochzeit. Lukas Kapitel 7, Vers 36. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Stell dir mal sowas vor, ein Pharisäer. Und er ging in das Haus dieses Mannes und es begab sich am Tisch. Da kam eine Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. Und in ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete sich nieder und weinte so sehr vor ihm und nässte seine Füße mit Tränen. Und mit dem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Und der Pharisäer Simon hat das alles beobachtet und dachte, wenn dieser wirklich ein Prophet ist oder wäre, dann würde er wissen, was das für eine Frau ist, die ihn berührt. Wir müssen feststellen, beim Judentum darf ein Mann oder eine Frau nicht berühren, vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Und hier, wenn er wüsste, das ist ja eine stadtbekannte Hure. Du siehst, wie Jesus ist. Jesus ist ganz normal. Der ist mit beiden Beinen hier in dieser Welt. Lukas Kapitel 10, Vers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die hieß Martha. Also Martha, Maria und Lazarus, das war in Bethanien. Und dann lese ich weiter hier in Lukas 14, Vers 1. An einem Sabbat war Jesus bei einem angesehenen Pharisäer zum Essen eingeladen und scharf wurde er von den Anwesenden beobachtet, wie macht er das und so weiter. Jesus hat nicht nur Wasser getrunken, er hat auch Wein getrunken. Und Jesus war ganz natürlich. Und Jesus fragte den Gesetzeslehrer dann in dieser Versammlung oder in diesem Hauskreis, in diesem Treffen, ist es erlaubt, am Sabbat natürlich, ist es erlaubt, nach dem Gesetz einen Menschen am Sabbat zu heilen oder nicht? Was denkst du? Simon, was denkst du? Und als er ihm keine Antwort gab, die Pharisäer sind immer schlau, wenn sie nichts sagen wollen, nicht sagen können, dann geben sie keine Antwort. Darf man heilen am Sabbat oder nicht? Da fasste Jesus den Kranken an der Hand und heilte ihn in seinem Haus, also bei dem Simon, dem Pharisäer. Er heilte ihn in seinem Haus. Also Jesus hat sich nicht gestört, hat am Sabbat geheilt. Und dann fragte, ja, was denkst du, ist der Sabbat für die Menschen oder für Gott? Oder für wen ist der Sabbat eigentlich? Und Jesus sagt, der Mensch soll Herr über den Sabbat sein. Das ist, was Jesus hier lehrte. Jesus hat ganz natürlich und ganz normal gelebt. Ja, am Sonntag darf ich kein Holz hacken. Verstehst du, wenn ich friere, muss ich Holz hacken. In aller Liebe. Johannes Kapitel 12, Vers 2. 6 Tage vor Beginn des Passafestes, also jetzt in Jerusalem, kam Jesus wieder nach Bethanien zu Lazarus, den er von den Toten auferweckt hatte. Und Jesus zu Ehren, jetzt hör mir zu, Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Schau mal vor, Jesus, der Herr ist jetzt in unserer Stadt. Man hat ein Festmahl in diesem Haus vorbereitet. Martha half beim Bedienen, wir kennen ja diese Geschichte, die war fleißig in der Küche immer. Und während Lazarus unter den Gästen war und sich mit den Juden unterhalten hat, dann nahm Maria ein Fläschchen mit einem kostbaren Nardenöl und goss über die Füße von Jesus und so weiter und über sein Haupt, und der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Das war die Salbung zu Messias. Das war Jesus' Salbung hier. Aber einer von seinen Jüngern, der Judas hier, Ischariot, der ihn später verriet, meinte, man hätte das Öl verkaufen können für 300 Silberlinge. Und weißt du, er hat den Meister für 30 Silberlinge verkauft. So ein Ganove. In aller Liebe. 300 hätte man für das Öl bekommen können. Du siehst also, war sehr wertvoll. 300 Silberstücke. Überleg einmal. In Wirklichkeit ging es ihm nicht um die Armen, heißt es dann in dem Bericht des Evangelisten, sondern ums Geld. 30 Silberlinge verkaufte Jesus. Und was, ja, die Frage ist, was geht in Wirklichkeit vor? Was passiert mit uns in Wirklichkeit? Jesus und seine Umwelt, seine Feinde lästerten und sagten zu ihm, er sei ein Fresser und ein Weinsäufer. Aber Jesus hat das alles erduldet, dass man ja, ihn so beleidigt, so kränkt, so verletzt, so verachtet, so verhöhnt. Ja, das darf ein Christ nicht haben. In Matthäus 9, Vers 10, später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast, bei diesem Zöllner, den er berufen hatte. Matthäus hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute vom schlechten Ruf zum Essen eingeladen. Weißt du, der Matthäus wollte evangelisieren. Jesus hat ihn berufen, er gibt seine Arbeit auf, er kündigt sein Geschäft, gibt seine Zollstation auf. Und er wollte noch einmal Zeugnis geben, zieht alle Register, er ladet alle seine Leute ein. Und diese Leute rümpfen die Nase, die Pharisäer, die ihn so beobachten, ihn kritisieren. Als Kind Gottes hat man immer Leute, die einen beobachten. Du, was macht der? Wie lebt der? Was isst der? Was trinkt der? Wie betet der? Wann steht er auf? Wann geht er schlafen? Wann macht er das Licht aus? Verstehst? So beobachten die Leute einen. Als die Pharisäer das sahen, fragte er seine Jünger, weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchen Sündern und Betrügern ab, wie die Zöllner hier? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern nur die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber. Im Alten Testament heißt es, ein Wort von dem Propheten, mir ist Barmherzigkeit lieber als Opfer und Gaben. Barmherzigkeit. Und ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sowieso sich für gut halten. Jesus ist für die Schlechten gekommen. Jesus in schlechter Gesellschaft. Das letzte Abendmahl, das halte ich fest. Das letzte Abendmahl ist nicht in einem kargen Raum passiert, wo keine Stühle sind. Nein, pass auf. Das fand in einem Festsaal statt. In einem First-Class-Hotel sogar, würde ich sagen. Lies Markus Kapitel 14, Vers 13. Jesus sagt zu seinen Jüngern, schickt er zwei los. Und er sagt, geht in die Stadt und ihr werdet sehen, ein Mann trägt Wasser. Schöpft Wasser Und folgt diesem Mann, bis er in sein Haus geht. Und der Besitzer dieses Hauses sollte sagen, der Lehrer lässt fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamal halten kann. Und er wird euch einen großen Zimmer im Obergeschoss zeigen, in der Stadt Davids natürlich, das mit Polstern ausgestattet ist und das für ein Festmahl hergerichtet wird oder ist. Weißt du, das Haus, wem das Haus gehört? Dem Markus Johannes, der einmal zu Jesus kam, der reiche Jüngling. Jesus hat zu ihm gesagt, verkaufe alles und gib alles her und folge mir nach. Und dieser ging traurig davon. Und jetzt will ich aber diese Geschichte noch korrigieren und ein bisschen verständlich machen. Dieser Johannes, Markus, der ist später nachher der Markus, der Evangelist geworden, war ein sehr gebildeter Junge, ein junger Bursche. Und der stellt dem Heiland das Haus zur Verfügung. Stell dir mal vor, er hätte das Haus verkauft, wo hätte Jesus das Abendmahl gehalten, irgendwo im Garten Gethsemane und dem Ölbaum oder wo, wo wäre Jesus gewesen? Du siehst, manchmal denken wir, ja, dann muss zack, zack, zack alles loslassen. Dieser Johannes Markus hat später dieses Haus dem Herrn zur Verfügung gestellt. Das war das Gemeindezentrum. Und dann predigt Petrus dort auf dem oberen Söller und sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt und über sein Grab, über Davids Grab stehe ich. Da liest mal die Predigt von Petrus am Pfingsten. Und dieser Johannes, dem, es war ein reicher Jüngling, dem hat das Haus gehört und der hat das Haus nicht einfach verpulvert und ausgeschmissen und dann einfach den Armen alles gegeben. Nein, er ging traurig davon. Er hat gesagt, ich möchte schon Gott zur Verfügung stellen. Und dieses Haus, wo das Abendmahl gefeiert wurde, war später das Gemeindezentrum. Dort wurde der Heilige Geist ausgegossen. Dort haben die Leute sich immer wieder versammelt. Dort, als Petrus im Gefängnis war, dort betet die Gemeinde. Herr, befreie Petrus. Und Petrus geht zu den Ihrigen. Und die Ihrigen waren in diesem Haus versammelt. Nur nebenbei. Und dieses Obergeschoss, Obergemach oder diese obere Söller war mit Polstern ausgestattet, sehr reich, im römischen Stil, nicht im jüdischen Stil, so karg, Holzstühle oder Holzbänke, nein, mit Polstern ausgestattet. Hier in einem luxuriösen Raum hat Jesus ungestört den Abschied mit seinen Jüngern gefeiert, Abschiedsbankett, Abschiedsfeier gehalten, das war Abendmahl. Ja, Jesus hat hier sich nochmals mitgeteilt, mich verlangt, mit euch das Mahl zu halten. Jesus und seine Welt, das ist meine Botschaft heute. Ich will, dass wir runterkommen. Jesus verglich das Himmelreich nicht mit einem Bettlerball. Ich bin in Stuttgart mal, fahre durch die Straße und da sehe ich ein großes Plakat aufgehängt. Herzliche Einladung zum Bettlerball. Denke ich, naja, ich bin kein Reicher. Ich fahre hin und gucke mir mal das Ding an. Und weißt du, was dort passierte? Da kamen Leute mit Zylinder und Frack, große schwarze Autos vorgefahren. Ich habe mich erschreckt. Ich dachte, ich könnte auch dorthin gehen zum Bettlerball. Nein. Und Jesus hat aber kein Bettlerball als solches gemacht, sondern es war ein Festmahl. Oder hat jeder hochzeitliche Kleider nach seiner Vorstellung bekommen. Jesus vergleicht das Himmelreich mit einer pompösen Hochzeit. Im Orient lassen sich die Leute viel kosten für die Hochzeit. Nicht so wie hier standesamtliche Trauung und ist alles abgewaschen. Nein. Jesus und die Orient, die Leute, die haben ganz anders. Da ist das ganze Dorf, die waren manchmal 7 Tage beieinander. Dort war Jesus. Denk an die Geschichte von den Jungfrauen hier. Matthäus 25, Vers 1. Die gehen ihm entgegen sogar. Und das erste Wunder passierte auch bei einer Hochzeit, bei der Hochzeit wahrscheinlich von Nathanael in Kana, denn der war von Kana. Und dort, wo Jesus ist, dort geht das Feiern weiter. Und da heißt es hier, und ihnen geht der Wein aus. Gut, dass sie Jesus eingeladen haben. Und Jesus war ein guter Weinkenner. Und so weiter. Und er sagt, man gibt nicht so neuen Wein, der schmeckt nicht. Man gibt alten, guten Wein, Lukas 5, Vers 39. Und er hat so einen Wein produziert, hat aus Wasser Wein gemacht, dass sie sowas noch nie getrunken haben. Wahrscheinlich Himmelswein. Ja, dass der Speisemeister sagt, wo hast du den guten Wein? Man gibt nicht zuerst den schlechten Wein und dann nachher den guten. Auch die Geschichte vom verlorenen Sohn. Jesus erzählt nicht irgendwelche magere, billige, primitive Geschichten. Nein, er sagt, als der verlorene Sohn nach Hause kam, da macht der Vater ein Fest, das gemessene Kalb, Tanz und Musik. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Wir freuen uns. Jesus ist kein Miesmacher, kein Plärrer. Ja, er freut sich. Jesus war kein Asket, auch wenn er gefastet hat. Jesus hat seinen Leib sehr gut behandelt. Er ging unbefangen mit den irdischen Gütern um, mit dem Leben, mit der Welt, mit seiner Umgebung. Er hatte Hunger, er hatte Durst. Er bleibt sitzen da am Brunnen von Samaria und wartet, bis die Frau kommt und scharniert sie nicht von der Frau dort, zu Wasser zu bitten. Könntest du mir was zu trinken geben? Ich habe kein Schöpfgefäß. Er hätte ja warten können, bis die Jünger aus der Stadt kommen. Nein. Oder am Kreuz, als er dort am Kreuz hängt, dann sagt er, mich dürstet. Jesus hat Durst gespürt, Hunger gespürt, dass sogar der Teufel merkte, als es ihn hungerte, dass er zu ihm kam und ihn versuchte da drin. Hier sind Steine, mach Brot daraus. Jesus war müde. Ich will nur sagen, Jesus war ganz natürlicher Mensch wie du und ich. Aus dem gleichen Holz geschnitzt. Manche denken, er war was Besonderes. Er wurde an Gebärden erfunden, gleich wie du und ich. Er ist müde gewesen, hat sich im Schiff hingelegt, hat sogar ein Kissen genommen, damit er weich gepolstert schläft, ruht. Jesus macht sich, als er nach Jerusalem einzieht, nimmt ein Reittier und dieses Reittier, ja, wird bequem gepolstert. Die Leute legen ihre Kleider, Obergewänder, damit er weich sitzt im Sattel. Und Jesus weiß bei der Fußwaschung Johannes 13, wie wichtig es ist, dass die Füße gewaschen werden. Man fühlt sich ganz anders, wenn die Füße gewaschen wurden. Jesus lässt sich gefallen. Salbung. Die erste da in Lukas 7, Vers 38 beim Simon und die andere in Bethanien, Johannes 12, Vers 3 durch die Maria. Er wehrt nicht ab die Kochkünste von der Martha. Oh, sagt meine Schwester, dass sie ein bisschen mal, dass sie kommt und mir hilft in der Küche. Nein, er sagt nicht, Martha, hör auf zu kochen. Jesus hat geschmeckt, was sie gekocht hat und gebacken hat und gebrutzelt hat. Jesus hat sogar Abschied von seinen Jüngern genommen und hat es mit Wein besiegelt. Er nahm und trank und sagte, das ist mein Blut des Neuen Testaments für euch vergossen. Jesus sich in Kana, als ihnen der Wein ausging, sich Sorge gemacht. Und weißt du, wie viel Wein er vermehrt hat? 6 Gefäße, mehr als 600 Liter Wein. Überleg mal, wie viel Flaschen es gibt. Und das war guten, erstklassigen Wein. Er hat versorgt die ganze Hochzeitsgesellschaft. Jesus war kein Askese. Bitte hört mir auf. Ja, das Volk in der Wüste, die hören ihm 3 Tage zu, nonstop predigen, stellt euch mal das vor. Eine Woche in Evangelisation. Und er merkt, da knurrt der Magen, dort knurrt der Magen, bei dem knurrt der Magen. Und dann sagt er den Jüngern, gebt ihr ihnen was zu essen, Markus Kapitel 8, Vers 2. Die Leute tun mir so leid. Jesus geht auf die natürlichen Bedürfnisse des Menschen ein. Ja, wir müssen fasten, durchhalten. Nein, Jesus sagt, die Leute tun mir leid. Sie sind jetzt schon 3 Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Und ich kann sie doch nicht hungrig wegschicken. Und sie würden unterwegs zusammenbrechen, denn einige haben noch einen weiten Weg bis nach Hause. So steht es hier im Evangelium, Markus Kapitel 8, Vers 2. Er verteidigt seine Jünger, wenn sie angegriffen werden, als sie Mundraub begehen. Und Ehren ausraufen und ausreiben und dann essen. Es war Mundraub. Und euer Jünger, die arbeiten am Samstag, am Sabbat. Und Jesus sagt, was ist wichtiger? Verhungern oder was zu tun? Für Jesus hat Fasten als Gebot, als etwas von außen auferlegtes, keinen Sinn. Das muss von innen kommen, dieses Fasten. Und auf etwas zu verzichten, dass man von innen herkommt. Nicht, dass jemand sagt, du musst das, weil Jesus das war. Nein, wir müssen es von innen her haben. Ich komme nachher auf ein paar Punkte zu sprechen, die mir wichtig erscheinen hier wie wir mit der Welt, mit unserem Leben, mit unserem Alltag umgehen sollen. In Markus Kapitel 2, Vers 19, Jesus hat ihnen geantwortet, sollen die Hochzeitsgäste etwa fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Nein, sie werden feiern, solange er da ist. Also die Jünger Jesu haben nicht gefastet, solange Jesus da war. Warum fasten sie nicht? Jesus hat in seiner Berufung als erstes gefastet, das war wichtig. In Matthäus Kapitel 11, Vers 19. Nun ist aber der Menschensohn gekommen, isst und trinkt wie jeder andere. Und jetzt heißt es, siehe, er frisst und säuft. Und seine Freunde sind die Zolleinnehmer und die Sünder. Jesus war anders als die ganzen Johannesjünger, die Essener. Ja, Johannes war ein Asket. Er lebte noch unter dem Gesetz, nicht unter der Gnade. Wir als Kinder Gottes im Neuen Testament, wir leben unter der Gnade. Die Welt war für Jesus kein Lazarett. Ja, das war seine Arbeitsstelle. Hier musste er dienen. Er ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die uns umgebende Welt, meine Lieben, bietet uns so viel Freude, so viel Genüsse, so viele Aufgaben, so viele Dienste, so viele Möglichkeiten. Und wir sollen sie alle ausschöpfen. Das geht mich nichts an. Doch, uns geht sehr viel an. Jesus hat sich unbefangen benommen. Er lebte in Galiläa, eine tolle Natur, wenn du einmal dort gewesen bist. Die alten Leute haben Galiläa als Garten Gottes beschrieben oder Garten Eden. Der Sirach im Kapitel 43, Vers 1 beschreibt das Land, wo man sie gar nicht satt sehen kann. Dort oben ist Hermon, da ist See und das ist der Jordan. Wie der Garten Gottes sieht es aus. In seinen Predigten bewundert Jesus die Natur. Er verachtet die Natur nicht. Schau doch die Lilien an, schau den Spatzen an und so weiter, den Sperling. Ja, Jesus hat die Dinge nicht verachtet. Für Jesus stand fest, die Ehre ist des Herrn. Und genau das sollten wir auch tun und so sollten wir unser Leben auch gestalten. Die Erde bezeugt die Vatergüte Gottes. Nur wir Menschen sind Raubtiere. Nur wir Menschen sind Bestien, wo alles ausrotten, alles vernichten, alles zerstören, alles zubetonieren. Man kann Gott aus der Natur, bitte halt dich fest, und aus der Bibel erkennen. Wenn du keine Bibel hast und keine Bibel lesen willst, dann geh mal in den Wald. Und Gott wird dir zeigen, die Natur. In Römer Kapitel 1, Vers 20, da heißt es, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät gesehen und erfahren. Und sie haben keine Entschuldigung. Also, die Menschen, die müssen nur die Augen aufmachen, eine Blume angucken, eine Biene angucken, eine Ameise angucken. Und dann habe ich schon so viel von Gott gelernt. Einen Sperling, eine Lilie im Tal, ein Kind. Schau doch die Kinder an. Geh in den Kindergarten. Bist schon viel zu alt und zu erwachsen. Geh mal in den Kindergarten. Schau doch die Kinder im Sandkasten an. Sie genießen die Natur und das Leben. Ein Kind ist kein Asket. Und Jesus hat das Leben nicht verpönt, das Leben nicht verachtet. Jesus hat die Welt, nur die arge Welt abgelehnt. Das musst du verstehen. Diese verdorbene, verdrehte, unnatürliche Welt, herzlose Welt, gottlose Welt, die hat er abgelehnt. Die unbarmherzige Welt, die fromme, religiöse Welt, die nur begottet sind, nur nach Gott denken und den armen Krüppel, der unter der Räuber gefallen ist, gar nicht mehr sehen. Jesus hat die arge Welt, die eingebildete, egoistische, selbstsüchtige Welt, die verlogene Welt verachtet. Ihr Heuchler, das ist die arge Welt. Die hat er abgelehnt. Und zwar ganz bewusst und knallhart. Aber die unvollkommene Welt, ja, die unvollkommene Welt, die unperfekte, staubige, sterbende, dreckige, schmutzige Welt, die arme Welt, der hat sich erbarmt. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Die vergehende Welt, die hat er geliebt, für die war er da. Und die hat ihn bedrückt und belastet. Für die hat er gekämpft und gelebt. Er war immer bereit, von den besten Dingen in dieser Welt zu reden. Ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr darum bittet? Für ihn war jede Kreatur gut. 1. Timotheus 4, Vers 4. Und da war nichts Verwerfliches. Und es ist nichts Verwerfliches, wenn wir mit Danksagung empfangen. Dank Gott für diese natürlichen Dinge in deinem Leben. Jesus hat keine Schuldgefühle gehabt wenn es um die Dinge dieser Welt ging. Er hat keine Schuldgefühle gehabt. Was ihm zu schaffen machte, war die Sünde der Menschen, die Rebellion gegen Gott, das Hadern, Murren. Ja, das hat ihm Leid verursacht. Aber das Leid selbst hat ihm nicht zu schaffen gemacht. Das war kein Problem für ihn. Denn reife Menschen müssen leiden. Das Leid selbst, die Krankheit, und er heilte sie alle. Er befreite die Besessene. Der reife Mensch kann für das Leid Gott danken. Der reife Mensch, du hast richtig gehört, kann für das Leid danken. Der Baruch, ein Schreiber von dem Jeremia, dem Propheten Jeremia, der hat in, das ist natürlich apokryphische Schrift, der hat gesagt, ihr Gerechten habt Lust an euren jetzigen Leiden. Ihr Gerechten, ihr Kinder Gottes, habt Lust an den jetzigen Leiden. Und warum? Köstlich und nützlich sind die Züchtigungen des Herrn. Wir finden diese gleichen Passagen auch im Neuen Testament, in der Bibel. Die Frommen damals hatten Angst vom Wohlergehen, also Juden natürlich. Die hatten Angst, wenn es ihnen so gut geht. Du weißt es, wenn es dir gut geht, vergiss den Herrn, vergiss alles, vergiss deinen Nächsten. Wenn es gut geht, fallen wir vom Herrn ab. Oder der Henoch in seinem Henochbuch schreibt, wenn jemand in der Herrlichkeit stirbt, also zu seinen Lebzeiten kein Leid gesehen hat und so weiter, dann ja, wird er im Gericht leiden müssen. Wenn er also immer Gutes gehabt hat, wehe ihr Sünde, sagt der Henoch. Wer ohne Züchtigung dahin geht, der hat seine Welt hier schon empfangen und sein Lohn ist dahin. Wer also nicht gezüchtigt wird. Deshalb, Jesus war nicht gegen das Leid. Und er sogar am Kreuz. Er hat alles für sich erduldet, er wusste, das ist alles richtig und okay. So war damals dem Frommen bange, wenn er zu viel Glück hatte, wenn alles glatt ging, wenn er gesund war, wenn alles wohlauf war, wenn alles gut gedieh. Dann hatte er den Hiob im Auge. Den Frommen war damals bange. Oh, denn er weiß, wenn ich jetzt nicht leide, da ist ein ganzer Berg von Sünden, die ich nicht abgetragen habe, auf Blick der Ewigkeit. Jesus hat sich kein Gewissen gemacht über diesen Sündenberg, den man abtragen muss, wie der fromme Jude damals. Denn er hatte keine Sünden. Er war ohne Sünde. Deshalb konnte Jesus auch die Welt genießen, weil er ohne Sünde war, ohne Makel war. Aber der fromme Jude, der sagt, oh, wenn es mir so gut geht, da stimmt was mit mir nicht. Ja, wem die Götter zum Fall bringen wollen, so sagten die alten Griechen, denen lassen sie Flügel wachsen, dass sie sich erheben und ach, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl. Deshalb jammer nicht und reg dich nicht auf, wenn du leiden musst. Jesus hat sich nicht aufgeregt über das Leiden. Da muss ich durch. Jesus hat die Welt gedient. Hat die Welt gedient. Aber er ja, hat die Welt nicht sich von sich beherrschen lassen oder sich beherrschen lassen von der Welt. Er konnte gelassen die Dinge dieser Welt gebrauchen, aber er ließ sich nicht von dieser Welt verbrauchen, verheizen. Ja, das war Jesus. Die Welt, das Leben diente ihm, nicht er der Welt, dem Leben. Es dient ihm, alles zu meinem Nutzen, für meine Vorteile, das ist gut und so okay. Die Güter der Welt waren für ihn keine Versuchungen. Und so, für so viele ist es eine Versuchung. Ihm war allein rein, alles rein, was Gott gereinigt hat, was Gott in sein Leben gefügt hat. Dem Reinen ist alles rein und dem Unreinen ist alles unrein. So heißt es in der Bibel einmal. Er freute sich am Leben. Danke, Vater. Danke für den Sonnenschein. Danke, auch dass wenn es regnet. Da war in Ostfriesland ein evangelischer Pfarrer, der hat immer eine Angewohnheit gehabt, wenn er anfing zu predigen, immer was über das Wetter gesagt. Denn ja, Wetter ist in Ostfriesland ein Problem gewesen, immer noch ein Problem. Und es hat eines Tages so geschüttet, die Engländer würden sagen, Hunde und Katzen. Und dann wollte die ganze Gemeinde, die kam extra in den Gottesdienst, die wollten erleben, die wollten sehen, was wird unser Pastor heute Morgen zu diesem Thema sagen. Dann sagte, liebe Gemeinde, lass uns auf unsere Knie gehen und Gott danken, dass wir viele schöne sonnige Tage hatten und nur wenige Tage wie diese. Ja. Man kann aus allem das Beste machen. Er konnte gelassen, die Dinge dieser Welt gebrauchen. Das konnte Jesus, sich über alles freuen. Er war der Herr der Dinge. Und das wollte er auch, dass das seine Jünger sind, dass sie der Herr der Dinge sind, die Dinge gebrauchen, wie sie kommen. Noch ein Problem. Und das will ich auch beachten. Als junger Bursche, als ich die Bibel gelesen habe, habe ich gedacht, warum hat Jesus keine Frau gehabt? Natürlich manche religiöse Menschen, die sagen, Maria Magdalena, das wäre seine Frau gewesen. Der hat nur nicht öffentlich zugegeben. Aber ich frage, warum steht das in den Evangelien nicht, dass er eine Frau hatte? Obwohl er Gott war, obwohl Gott den Menschen geschaffen hat als Mann und Frau. Mein Thema ist ja Gott und die Welt. Jesus und die Welt hier. Warum hat er keine Frau gehabt? Eine Frau zu haben, war für einen Juden ein natürliches Recht. Ein Jude, ein Rabbiner schon, der musste verheiratet sein. Jesus war Rabbi, wird ja als Rabbi angesprochen. Aber Paulus, Johannes der Täufer und so weiter und Jesus, von denen wird nicht berichtet, dass sie verheiratet waren. Jesus hat sich sogar von seiner Mutter getrennt. Ja, von seiner Mutter. Er wollte keiner Frau gehören. Er war für die Menschheit da und nicht für Frauen. Und umgekehrt, die Frauen sind nicht für die Männer da. Wir sind für die Menschheit da. Das ist unsere Bestimmung. Und im Johannes 3, Vers 13 heißt es, im Himmel gibt es keine Ehen. Da gibt es keine Ehen. Es ist noch nie jemand vom Himmel herabgestiegen und so weiter, in den Himmel hinaufgestiegen, der vom Himmel herabgestiegen ist. Jesus ist vom Himmel gekommen. In Lukas 20, Vers 34 sagte er hier, Ehen schließen ist eine Sache dieser gegenwärtigen Welt. Pass mir auf. Ja, verheiratet sein, nicht verheiratet sein. Soll man heiraten, soll man nicht heiraten? Die Menschen aber, die von den Toten auferstehen und in der zukünftigen Welt kommen dürfen, werden nicht mehr wie hier auf Erden heiraten. Lukas 20, 34. Denn sie können ja auch nicht mehr sterben und müssen deshalb auch nicht Nachkommen zeugen. Als Menschen, die vom Tod auferstanden sind, gleichen sie den Engeln gleich. Sie sind Kinder Gottes. Nur nebenbei, Jesus lag nichts an den äußerlichen Dingen. Ja, Jesus und die Welt ist mein Thema. Als die Jünger kamen und sagten, Meister, guck mal, wie wuchtig diese Steine sind hier von diesem Tempel. Und dann sagt Jesus, komm, da wird kein Stein auf den anderen bleiben, da wird alles zerstört werden. Jesus ging nicht um das Vergängliche, das Leben. Ihm ging das um das Ewige, das Bleibende, das Unvergängliche. Jesus hatte andere Prioritäten. Er war in der Welt, er benutzte die Dinge dieser Welt, aber die waren ihm nicht die wichtigsten Dinge. Es war ihm nicht so wichtig. Und wir sollten lernen, Prioritäten zu setzen. Und das sagte seine Jünger, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles solches zufallen, was ihr braucht. Sein Leben hatte ein höheres Ziel als nur Familie gründen, als nur Kinder zeugen, als nur einen Partner, Partnerin zu haben. Andere Ziele. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Für ihn hat die Seele einen höheren Stellenwert gehabt. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seiner Seele? Was nützt es? Was nützt es? Für ihn war der Sabbat für den Menschen, aber nicht der Mensch für den Sabbat geschaffen. Die Kultur ist für den Menschen, aber nicht der Mensch für die Kultur. Ich muss. Nein. Die Religion ist für den Menschen. Die Gemeinde, und hier, hör mir gut zu, die Gemeinde, der Gottesdienst ist für den Menschen, aber nicht der Mensch für die Religion und für die Gemeinde. Wir müssen Prioritäten setzen in unserem Leben. Der Herr an erster Stelle. Und so weiter. Und das ist nicht Gemeinde. Der Herr an erster Stelle, das ist nicht irgendwie Reich Gottes als solches, Mission, Bibelschule, Bibelstudium, all diese äußerlichen Dinge. Reich Gottes ist viel mehr. Innenarbeit. Die Arbeit ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Arbeit. So viele Menschen leben nur für die Arbeit. Arbeit. Wenn ich nur Arbeit habe, aber du siehst, was heute alles passiert. So viele Menschen werden arbeitslos. Und was ist dann? Arbeit ist mein Leben. Der Mensch ist da, dass er sein Leben gestaltet. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Aber nicht nur, dass du immer nur schwitzt und rackerst und schaffe, Häusle baue. Alles, was in der Welt ist, muss dem Menschen dienen. Und jetzt bitte, hör mir gut zu. Alles, was in dieser Welt ist, muss dem Menschen dienen. Alles. Alles. Und zwar zum Besten. Alles muss uns zum Besten dienen. Und nicht du musst den Dingen dienen, sondern sie müssen dir dienen. Das Haus muss dir dienen. Das Haus muss offen sein, dass Menschen gesegnet werden können, so wie bei Jesus sein Haus am Kapernaum. Alles, wofür der Mensch dient. Und ich bin für die Arbeit verpflichtet, ich bin für die Kultur, für die Religion, für die Gemeinde verpflichtet. Weißt du, was das ist? Götzendienst. Perfekt. Götzendienst. Jesus hatte andere Lebensverhältnisse verkündigt. Das war revolutionär. Der Geist ist für den Menschen und nicht der Mensch für den Geist. Du sollst dich voll vom Heiligen Geist sein, dich entfalten und entwickeln in der Fülle Gottes. Aber nicht nur, dass du nach Geister suchst, nach Gespenster suchst oder was auch noch sein mag. Der Staat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Staat. Hör mir gut zu. Ich bin Gott dankbar für Deutschland, dass ich in Deutschland leben kann, dass wir hier eine Infrastruktur haben, dass ich nicht da, ich kenne Gegenden, wo ich schon mal gepredigt und gedient habe und so weiter, da hat man nur stundenweise Strom gehabt oder Wasser. Ich bin Gott dankbar, dass wir hier Müllabfuhr haben, aber ich diene nicht dem Staat, sondern der Staat muss mir dienen. Die Bildung ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Bildung. Und jetzt komme ich zum Smartphone, Computer. Der Mensch darf nicht beherrscht werden vom Smartphone, dass er gar nicht mehr über die Straße gerade rüberläuft. Immer nur so lesen, alle 2,5 Minuten gucken, ob mir jemand was gemailt hat. Die Menschen werden beherrscht, versklavt. Und das Smartphone ist der größte Sklavenhalter zurzeit im Augenblick in unserer Region. Sklavenhalter. Schon am Nachtisch liegt es. Wenn es schon klingelt, dass ich weiß, wer mir was da rübergeschickt hat, bei WhatsApp oder was weiß ich wo. Jesus verkörperte den wahren Menschen. Er hatte alles. Und ich sage dir, du darfst alles haben. In der Bibel heißt es, mir ist alles erlaubt. Halt dich fest. Dir ist alles erlaubt. Aber es frommt und es bessert dich nicht. Das ist, was Jesus hier gelehrt hat. Mir ist alles erlaubt. Jesus selbst war der Wille Gottes. Sein Leben ist nicht von Menschen bestimmt worden, sondern von Gott. Vater, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Jesus ist das Ideal, die Erscheinung Gottes. Und Gott spiegelt sich in Jesus wieder. Wir erkennen hier den Willen Gottes. Jesus zeigt uns, was das Leben wirklich ist. Das Schwache überwindet das Starke. Du glaubst, ich bin stark. Vergiss es. Schreib deine Stärke ab. Such nicht die Stärke. Paulus bekommt von Gott die Antwort. Er war so ein Pharisäer. 150-prozentiger. Ein Pharisäer von Pharisäern war. Und dann sagt er, oh Gott, nimm es weg, nimm es weg, nimm es weg. Und der liebe Gott hat nichts weggenommen. Und weißt du, was der liebe Gott gesagt hat? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen. Und dann sagt er, am liebsten möchte ich jetzt ganz schwach sein. Jetzt lege ich mich ins Bett. Jetzt will ich ganz schwach sein. Dein Wille geschehe. Das Schwache hat den Starken überwunden und überlebt. Das Weiche überwindet das Harte. Und Jesus uns zeigt, wie man das macht. Das Schweigen überwindet das ganze Gedröhne, Geschrei, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Jesus war übernatürlich und doch so natürlich, so einfach. Ja. Ich habe mal einen Film von Jörg Zink bei uns in der Gemeinde gezeigt, von dem Bibelübersetzer, und hat diesen Film immer bei den Palästinenser gedreht, nicht bei den Israelis. Die Israelis in Palästina leben im Luxus, aber so bei den Beduinen. So hat er den Film dort gedreht und wir haben diesen Film dann bei uns in der Gemeinde vorgeführt. Weißt du, Feuer machen, irgendwie dann ein Pfannkuchenblatt backen und so weiter irgendwo draußen, so ärmlich, bescheiden und doch, die haben alles. Ich habe mal ein paar Nächte bei Beduinen im Zelt auf der Insel oder Halbinsel Sinai gelebt. Ich wollte mal sehen, wie hat Vater Abraham gelebt. Wie haben die Beduinen gelebt und die Patriarchen? Du, das ist hochinteressant. Nicht im Luxushotel, die haben keinen Strom gehabt, nichts. Die wachen mit dem ersten Sonnenstrahl auf und gehen dann bei den ersten Schatten gleich ins Bett, damit sie noch das Bett finden. Oder höchstens mit Kerzenlicht oder Öllampen. Jesus lebte natürlich. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. So wie ich handle, so handelt mein himmlischer Vater, mein Gott, mein Herr. Jesus hat uns hier ein Vorbild zurückgelassen. Nicht Sittenlehre. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Die 10 Gebote. Jesus hat von 10 Geboten kaum was gesagt. Nur in der Bergpredigt was erwähnt. Wir haben genug Sittenlehren. Und die Philosophen liefern uns massenweise Sittenlehre, wie man sich benimmt und wie man sich nicht benimmt und ganzen Katalog. In Jesus haben wir ein Vorbild. Wie ist ein Christ? Er hat uns vorgelebt. Er war ganz natürlich. So lebt Gott. Ganz natürlich. Er ist das Ideal Gottes, der Weg zu Gott. Und Jesus sagt, wer mich sieht, bei dem verblassen alle Leistungen, verblassen alle Ideale. Wer mich sieht, der merkt, wie unreif er noch ist, was ihm noch fehlt, wie kleinkariert, wie spießbürgerlich er ist. Ja, der stolpert über jeden Maulwurfhügel, regt sich über alles Mögliche auf, wird sofort überfordert. Wer Jesus richtig versteht, der wird seinem Ideal folgen. Dem ist das Evangelium eine frohe Botschaft. Aber wer nur Leistung bringen möchte, was Gott beweisen möchte, guck mal, lieber Gott, wie prachtvoll ich bin, wie geil ich bin, wie scharf ich bin, wie göttlich ich bin, wie geistlich ich bin. Jesus sagt, vergessen, komm andermal zu mir. Jesu lasse sanft und leicht, so steht es in der Bibel, sanft und leicht. Er ist unser Prototyp für Gott, für das Ebenbild Gottes. Wir können uns an Jesus orientieren und was Jesus lehrte, das hat uns nicht ein Sittenlehrer gelehrt, nein, er hat uns vorgelebt. Er hat uns vorgelebt in Nazareth, 18 Jahre, da in Kapernaum, in sein Haus. Fleischmenschen, die nur nach dem Fleisch gehen, nach dem Äußeren gehen, die verzweifeln an Jesus, die sagen, das schaffe ich nicht. Ich werde nie vergessen, da kommt eine griechisch-orthodoxe Frau mal zu mir im Gemeindezentrum in Nazareth-Kirchstraße, da sagt der Pastor, Ihre Religion ist eine schwere Religion. Wer kann da selig werden? Ja, niemand. Durch Werke werden wir nicht gerettet oder selig. Allein durch Gnade, allein durch die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes muss man annehmen. Das ist alles. Nicht nur von der Liebe Gottes hören. Das wird ihn nie schaffen. Wer so sein will wie Jesus, und jetzt komme ich noch auf einen Punkt zu sprechen, und ohne den Heiligen Geist versucht, so zu werden wie Jesus, der ist auf dem Holzweg. Weißt du, ohne den Heiligen Geist fantasierst du nur dahin, erzählst du irgendwelche Gesetze, Gebote, Regeln und so weiter, bist ein, Entschuldigung, frommer Spinner, weiter nichts. Ein religiöser Sonderling. Ohne den Heiligen Geist kannst du Jesus nicht verwirklichen. Meine Bibel sagt, und er, der Heilige Geist, wird von mir nehmen und euch geben. So dass wir so wandeln können wir Jesus. Aber wer ohne den Heiligen Geist versucht, Jesus zu verwirklichen, das ist ein Scheinheiliger, ein seltsamer Heiliger, ein wunderlicher Kauz, mehr nicht. Nur der Heilige Geist schafft das göttliche Ideal in unserem Leben. Als der Heilige Geist zu Mutter Maria kam, hat sie gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Heilige Geist hat Jesus im Leib der Maria verwirklicht. Ohne den Heiligen Geist schafft auf niemand irgendwie das Ziel zu verfolgen, zu verwirklichen, was Gott unserem Leben gesteckt hat, seine Berufung. Da bleibt nur alles Sehnsucht, nur ein Wunsch, nur ein Traum, nur eine Vision, mehr nicht. Und Jesus bleibt nur eine billige, primitive Hülse. Der Heilige Geist ist, was Jesus in uns verwirklicht. In Jesus war beides. Der heilige Gott und der Gott, der ihm hilft. Und wenn wir in Jesus sind, wir haben den heiligen Gott in uns und den Gott, der uns hilft. Unsere Schwachheit. Der Heilige Geist hilft unseren Schwachheiten, unseren Wünschen, unseren Vorstellungen, unseren Ideen. Jesus in uns macht uns zu Jesus-Menschen. Die Jünger Jesu, solange sie bei Jesus waren, waren sie nur Jünger Jesu, Schüler Jesu. Und erst Pfingsten, als der Heilige Geist kam, wurden sie zu Zeugen Jesu. Und erst in Antiochien, ein paar Jahre später, in Antiochien, wurden die Jünger Christen genannt. Warum? Sie lebten wie Christus, sie redeten wie Christus, sie handelten wie Christus. Sie waren nicht nur von Jesus überwältigt, nicht nur begeistert, nicht nur erstaunt von Jesus. Ach, sowas haben wir noch nie gesehen. Ja, sie waren von Jesus nicht ergriffen. Sie waren wie Jesus. Sie waren wie Jesus. Erst nach Pfingsten lebte Jesus in ihnen, wurde ausgelebt, praktisch umgesetzt. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Es ist so wichtig, Geschwister, dass wir den Heiligen Geist haben, damit wir Jesus ausleben, den Auferstandenen, den wahren, von Gott erweckten Menschen, so wie die Mutter Maria, sie hat Jesus ausgetragen. Denn das, was von ihr geboren ist, das ist vom Heiligen Geist. Lieber Josef, merk dir das. Verstehst du? So einfach war das, was von ihr geboren wird. Die Jünger wurden in Antiochien Christen genannt. Christen in Miniatur, Christen in Kleinformat. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort heute. Ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gesandt hast. Der war so praktisch, so einfach, so simpel, ja, so menschlich, so unbefangen. Der hat die Dinge genützt und gebraucht, das, was du alles geschaffen hast. Der hat dieser Herr Jesus Christus hat diese Welt sich untertan gemacht, diese Welt beherrscht und nicht sich von dieser Welt beherrschen lassen. Und Herr Jesus, zeige uns, öffne uns die Augen, dass wir Jesus sehen und erfülle, Heiliger Geist, unsere Seelen, dass wir voller Kraft, voller Lob, voller Dank, voller Herrlichkeit sind, voll von Jesus. Jesus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Danke, Vater. Amen.